Das wird heute eine etwas andere Episode. Der Deutsche Bundestag definiert Einsamkeit als eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen. Einsamkeit darf nicht mit sozialer Isolation gleichgesetzt werden. Einsamkeit kann unterschiedlich gemessen werden und es gibt zudem kein klares Kriterium, ab wann jemand als einsam gilt. Das Kompetenzzentrum Einsamkeit sagt, Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. Zum Beispiel kann Einsamkeit für manche einen empfundenen Mangel an engen emotionalen Bindungen bedeuten. Für andere entsteht Einsamkeit, wenn sie weniger Kontakte zu anderen Menschen haben, als sie es gerne hätten. Das ist jetzt eine kleine Triggerwarnung vorab. In dieser Episode geht es natürlich auch um die Geschichten hinter den Bildern, aber es geht vor allem auch um das Thema Einsamkeit. Und wer sich bei dem Thema nicht wohlfühlt oder eben Probleme mit Einsamkeit hat, hört sich die Folge vielleicht lieber nicht allein an. Und ja, da sind wir gleich im Thema. Aber erstmal Musik.
Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, ihr habt es ja im Intro gehört. In der Street-Photography ist das Foto spannend, das Motiv ist spannend. Eine ältere Dame sitzt zum Beispiel allein auf einer Parkbank. Ihr Blick schweift in die Ferne. Sieht man dort Leere? Was macht sie dort? Ist sie alleine? Ist sie gar einsam? Oder die junge Frau, die auf der Wiese sitzt am See? Und um sie herum werfen sich Jungs einen Football zu. Das ist jetzt sehr klischeebehaftet, aber es gibt diese Bilder. Eine kleine Gruppe picknickt neben ihr, man sieht Kinder, aber sie ist dort. Für sich alleine ist sie einsam. Wann hast du dich das letzte Mal einsam gefühlt? Wusstest du, dass sich ungefähr 30 Millionen Menschen in Europa regelmäßig einsam fühlen? Einsamkeit ist eine der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Doch was ist Einsamkeit? Was löst sie aus und wie kann man ihr begegnen? Diese Frage stellt sich Tim Kramer. Tim ist nicht nur Host dieses Podcasts, sondern auch Autor dieser Worte, die ich gerade vorgelesen habe. Tim hat ein Projekt ins Leben gerufen, über das wir heute ausführlicher sprechen wollen. Und Tim sitzt mir gegenüber. Hi Tim.
Hallo David.
Jetzt habe ich viel erzählt und vielleicht haben einige Leute jetzt schon gesagt, puh, ist das nicht ein Fotografie-Podcast? Einsamkeit und das Thema Fotografie, wie schaffst du es, diesen Spagat irgendwie für dich zu definieren und zusammenzubringen?
Das ist eine gute Frage. Letzten Endes versucht man ja in der Fotografie das Innere mit der Welt, wie man sie sieht, irgendwie in Einklang zu bringen und da für sich was draus zu schaffen. Und wenn ich jetzt durch meine Bilder gucke, bewusst gucke, ist mir aufgefallen, dass das Thema eigentlich in jedem Bild, also zumindest kann ich es da immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise erkennen. Deswegen, ich habe, glaube ich, so erst seit 2 Jahren so richtig über dieses Wort und die Konnotation dahinter und alles, was da so mitschwingt, nachgedacht und diese ganzen Differenzierungen und unterschiedlichen Gesichter, die Einsamkeit im Alltag bei uns Menschen zeigt und vor allem bei mir. Und ja, in der Retrospektive stelle ich fest, dass das ein zentrales Element meiner Bilder ist.
Was hast du gedacht, als du diese Meldung vom Deutschen Bundestag gesehen hast, die sich ja jetzt offiziell auch diesem Thema annehmen?
Ja, das ist halt ja ganz, ganz spannend. Wir hatten ja diese große Pandemie, wo wahrscheinlich jeder von uns sich mit diesem Thema Einsamkeit vielleicht, wenn auch nur kurz, einmal auseinandersetzen musste und vielleicht auch für sich verstanden hat und vielleicht auch mal Gefühl von Wertschätzung für die Gemeinsamkeit und das gemeinschaftliche Leben. Und ja, dann so habe ich letzte Woche drüber nachgedacht, eigentlich läuft ja gerade alles wie immer. Und ist das eigentlich noch ein Thema, diese Einsamkeit? Weil viele leben ja jetzt so und holen mit der Brechstange nochmal alles Gesellschaftliche nach. Und ich glaube, jetzt ich als jemand, der sich damit besonders viel gerade beschäftigt und ich auch immer wieder abfrage bei den Menschen, ja, ist das ein Thema, was dich auch beschäftigt? kriege ich immer wieder öfter das Feedback, dass es wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und durch die durch meine Arbeit an der Uni zum Beispiel und mit vielen Menschen merke ich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Deswegen überrascht es mich nicht und ich finde es schön, dass das jetzt, dass da eine Strategie entwickelt wird. Und wenn man nach Ländern guckt, wie in Großbritannien oder asiatischen Ländern, ist es da schon, politisch auch schon verankert, dieses Thema.
Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal auch von dir gesprochen. Willst du mal erzählen, wie du Einsamkeit für dich empfindest, was Einsamkeit mit dir macht und wo sie dich, ja, wo sie dich beschäftigt? Ist das ein Thema, was du hast, wenn du morgens aufstehst und abends ins Bett geht, oder kommt das manchmal so zwischendurch in Momenten? Ja.
Also es ist ja erstmal komplex. Man muss ja die Sachen für sich erstmal so definieren und was ist das überhaupt und was nicht und wann stört es einen. Und ich denke durchaus von mir, dass ich ein Mensch bin, der tendenziell eher so ein bisschen empathischer, introvertierter, ja auch da meine psychischen Problemchen in der Vergangenheit gehabt, depressive Episoden, und ich denke, dass da so für solche mentalen Themen ich da durchaus zugänglicher bin und bewusster darauf achte. Aber ich konnte das jetzt so für mich alles nicht so einordnen und den Überschrift geben. Und weiß aber, dass ich mich in Gruppierungen, auch bei meiner Arbeit als Fotograf, oft halt anders gefühlt habe oder nicht zugehörig aus unterschiedlichen Gründen. In den Milieus, in denen ich dann unterwegs war, dann kamen oft Panikattacken. Da musste ich dann erstmal lernen, wie gehe ich damit um, und musste das alles so einordnen. Habe das aber jetzt nie so richtig beleuchtet, sondern eher so Symptombekämpfung betrieben. Und so richtig bewusst habe ich mich damit befasst, als ich mich tatsächlich auch sozial isoliert gefühlt habe. Also dieses, was man so, glaube ich, was der Laie jetzt erstmal so als einsam wahrnimmt. So, da ist ein Mensch und da ist halt kein anderer. Und ich glaube, wenn man das jetzt so klassisch betrachtet, war ich in dem Moment nicht sozial isoliert, weil ich ja schon meine Familie habe und auch Menschen, die da zu der Zeit da waren. Das war nach einem schweren Unfall für mich im letzten Jahr und Trennung von Menschen, die mir wichtig waren, und ganz viel privater Trubel. Und irgendwie hatte ich da nirgendwo das Gefühl, da gibt es jetzt jemanden, der mir Halt gibt. Und das ist eine ganz spannende Situation, war dann halt, als ich im Krankenhaus war und die mich gefragt hat, wer ist denn dein Notfallkontakt? Und da habe ich überlegt, habe ich gesagt, oh, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen. Und dann habe ich mich mit dem Thema halt mehr beschäftigt und habe halt für mich gemerkt, okay, jetzt fühlst du dich sozial isoliert, aber eigentlich dieses Gefühl und was damit so alles einhergeht, das kenne ich halt auch, wenn ich unter Menschen bin und wenn ich im Musikbereich war und irgendwie so in so festen Gruppen kam, die so funktioniert haben, und dann komme ich da irgendwie als jemand, der da ja ab und zu mal da ist und irgendwie so, ja, komme ich denn jetzt da rein, aber irgendwie gehöre ich ja nicht so richtig dazu. Und so, das ist für mich eigentlich schon immer ein sehr, sehr großes Thema gewesen, aber ich konnte es halt nie so benennen. Das ist mir jetzt halt erst, seitdem ich mich da so wirklich intensiv mit auseinandersetze. Also ich kann ja auch noch so was, ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt so einen Sprung schaffen, aber das ist mir so gerade eingefallen, dass mir auch so in der Zeit besonders bewusst geworden ist, wie wichtig, glaube ich, dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit ist, das, glaube ich, ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist. Und es geht ja auch oft Hand in Hand. Und dann habe ich für mich festgestellt, ja, wo fühle ich mich eigentlich zugehörig, und gibt es da irgendwas, womit ich mich, wo ich sage, so, das ist jetzt meins, weil ich irgendwie bei allem immer das Gefühl habe, nicht so richtig dazu zu gehören. Und das ist, warum ich das so schildere, ist einfach, weil es einfach zeigt, wie unfassbar vielfältig dieser Themenkomplex Einsamkeit ist und dass es wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass das ein absolut subjektives Empfinden ist. Also ich kann jetzt durchaus, was ich jetzt sage, kann für den einen sagen, was erzählt denn der da? Aber es ist halt meine Wahrnehmung davon, mein Empfinden, und deswegen ist es genau richtig.
Ja, absolut. Und das ist ja genau das Thema, wenn wir über diese Arten von psychischen Problemen oder auch Krankheiten sprechen, dass, wenn Leute zum Beispiel Depressionen haben, es andere Menschen gibt, die einfach sagen so, ja, lach doch mal, dann ist doch, komm, ich erzähl den Witz, dann ist doch alles wieder gut. Und nein, ist es eben nicht. Also deshalb finde ich es auch super, dass es jetzt ein Verständnis dafür entwickelt wird. Ebenso gut finde ich eben, dass du dich auch mit dem Thema befasst und ganz offen damit umgehst. Ich will kurz eine Statistik sagen, die ich rausgesucht habe beim Instagram-Account Mädelsabende. Das ist ein WDR-Funk Instagram-Account. Und die haben sich auch dann diesem Thema angenommen und die haben geschrieben, mehr als die Hälfte der 16- bis 23-Jährigen fühlen sich manchmal oder immer einsam. Jeder Vierte fühlt sich nie oder selten einer Freundesgruppe zugehörig. Das ist ja im Prinzip das auch, was du gerade sagst, ne? Mhm. Wenn man deine Projektwebsite sich anguckt und über das Projekt sprechen wir ja gleich noch ein bisschen intensiver. Eigen.ruhe. Könnt ihr draufgehen. Es gibt auch einen Instagram-Account, den verlinken wir in den Shownotes. Ebenso verlinken wir dort die Website und aber auch Links, wo ihr euch gegebenenfalls Hilfe oder Rat holen könnt. Das packen wir alles in die Shownotes und macht das gerne. Lest es euch durch, beschäftigt euch gerne mit dem Thema, wenn ihr das Gefühl habt. Du hast auf dieser Projektseite Eigen.ruhe das Projekt einmal beschrieben und dort eine Situation geschildert, die ich natürlich, weil ich dich schon länger kenne, direkt vor Augen habe und ich mich da gefragt habe, was hat dich dort einsam fühlen lassen oder was war diese Situation? Also du beschreibst dort, der VfL Bochum ist aufgestiegen während der Corona-Saison, das heißt also vor leeren Rängen. Trotzdem waren natürlich ein paar Leute auf dem Rasen, es wurde gefeiert, die Spieler waren da, die Vereinsmitarbeiter waren da und du hast das Ganze festgehalten, fühltest dich aber einsam und es hat auch irgendwie deine Arbeit so ein bisschen beeinflusst. Kannst du das einmal uns schildern, was das für eine Situation war für dich und ja, was das mit dir gemacht hat?
Na, das ich bin ja nicht nur Fotograf beim VfL, sondern ich bin ja ein Leben lang schon VfL-Fan. Und die ganzen großen Meilensteine wie UEFA Cup oder die diversen Aufstiege habe ich natürlich miterlebt. Und das ist ja das Schönste, was man so erleben kann. Und ich glaube auch das Höchste, was man als VfL-Fan erleben kann. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich so ein Erlebnis als Fotograf festhalten durfte, als Clubfotograf. Und für mich war das so aus vielen Perspektiven ein unfassbar besonderer Tag, vielleicht auch der besonderste Tag meines beruflichen Lebens, so in meiner Vorstellung. Und deswegen, ich bin eh ein Mensch, der an sich und an seine Arbeit einen sehr hohen Anspruch hat und da eigentlich ja in der Regel immer verliere an diesen Zielen, die ich mir da setze und an diesen Verpflichtungen, die ich gegenüber anderen, die für mich bezahlen oder mir das Vertrauen entgegenbringen, da empfinde. Ist es besonders schwer, wenn man die Ziele so hoch hängt. Hinzu kam halt diese Pandemie und ich war da noch in einer Beziehung und meine damalige Partnerin hatte in einem Umfeld auch eine Person, die da besonders aufpassen musste und war da auch eh sehr sensibilisiert. Dann kam dieses Empfinden dazu, dass ich es irgendwie nicht richtig fand. Es gibt in Bochum einen Fotografen, das ist der Fabian Budde. Fabian Budde er guckt sich jedes VfL-Spiel an, ob A-Jugend, ob ob Frauenmannschaft vom VfL, der ist immer da. Aber in Corona war der nicht da. Und wieso darf ich da sein und er nicht? Und für den ist das Allergrößte. Und wieso dürfen meine Freunde nicht da sein? Warum darf der David nicht im Stadion sein? Und warum ausgerechnet ich? Und das sind einfach, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, mir sind halt so viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Und das ist halt Teil meines Lebens, dass ich über ganz viele Sachen nachdenke, nie richtig zufrieden bin. Und wenn die Messlatte so hoch hängt, dann ist die Fallhöhe auch umso höher. Und die ganz vielen kleinen Entscheidungen, die man beim Fotografieren manchmal bewusst, manchmal unbewusst trifft, so an dem Tag hatte ich das Gefühl, die waren alle falsch. Und ich war halt einfach in meiner Welt und kam ich habe eh manchmal das Gefühl, so dass ich hatte ich ja glaube ich schon gesagt, ich habe eh manchmal das Gefühl, dass ich mich ein bisschen anders empfinde Und wenn dann halt noch so dazu kommt, dass ich mich in meinen Gedanken so verliere und dann kann ich mich nicht immer gut auf das alles einlassen und ich habe mich unfassbar einsam gefühlt und brauchte dann erstmal auch einen Moment für mich und bin dann nach dem ganzen Spektakel, bevor ich dann versucht habe, mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen zu feiern, bin ich dann nochmal ins Stadion gegangen und wollte einmal so, einmal das einfach mal so irgendwie versuchen, in einer kleinen Sekunde zu verarbeiten, was da gerade so passiert und einmal in mich zu gehen und aber es hat nicht geklappt. Ich bin dann hoch zu den Kolleginnen und Kollegen und habe versucht, mit denen das ein bisschen zu feiern und wollte loslassen und habe dann gesagt, so, ich gehe jetzt, im Volksmund sagt man, man macht den Polnischen. Das habe ich dann gemacht und bin dann nach Hause und war fix und fertig und dann ein Tränchen verdrückt, weil ich einfach so für dich einfach so, es fühlte sich an wie der schönste Tag und irgendwie war es dann am Ende fast der beschissenste.
Du hast ja diesen Anspruch artikuliert und gesagt, diesen Anspruch hast du auch an deine Arbeit und auf der Homepage schreibst du dann, hättest du nicht auch zum Hotel fahren müssen, das wäre irgendwie einmalig gewesen, dann eventuell dort auch noch das zu dokumentieren fotografisch. Also strahlt das, was dich umtreibt in deinem Kopf und dieses Stichwort Einsamkeit dann auch hier und da auf deine Arbeit aus, oder?
Eigentlich immer, in irgendeiner Art und Weise. Es ist immer Teil davon, weil es immer irgendwie präsent ist, denke ich.
Ich frage mich gerade, und ich hatte mir die Frage hier vorhin schon auch auf einen Zettel aufgeschrieben, isoliert dich auch die Kamera? Hast du das Gefühl, dass dich die Kamera isoliert oder wie empfindest du diese gefühlte Distanz zwischen der Situation, die du fotografierst und dir hinter der Kamera? Also ist die Kamera für dich wie so eine Schutzmauer oder Mauer?
Ja, das ist ja, also ich habe das Gefühl, dass die meisten Fotografen tendenziell eher introvertierte Menschen sind und sich den Platz hinter der Kamera wohlwissend ausgesucht haben. Wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, dass der Trend dahin geht, dass er hinter der Kamera sich immer mehr in den Vordergrund drängen möchte, ob des Zeitgeistes oder warum auch immer. In meiner Wahrnehmung empfinde ich, dass die zu fotografierende Person halt die Person ist, die im Vordergrund zu stehen hat und nicht der Mensch dahinter. Und es gibt halt auch irgendwie Sicherheit, so eine Kamera. Es ist irgendwie so ein Ort, wo man sich hinter verstecken kann. Genauso, glaube ich, wie so ein Handy. Wenn man in Situationen geht, man geht in Gesellschaften dann, und man tut sich schwer, ins Gespräch mit den anderen zu kommen und dann geht man einfach ans Handy und so, dann hat man seine Ruhe und es ist halt so ein Sicherheitsanker, was ja leider eigentlich sehr, sehr schade ist. Und so ist auch die Kamera. So, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Hochzeiten war ich jetzt auf einer Hochzeit und kannte da keinen und habe mich echt verloren gefühlt und dann wünschte ich, ich hätte jetzt eine Kamera, weil dann hätte ich irgendwie eine Aufgabe und irgendwas, wo ich dann, ja, das einem ein bisschen auch Sicherheit gibt und irgendwie so eine Daseinsberechtigung. Ja, das ist tatsächlich so.
Wie sehr glaubst du, sind Street-Fotografen einsam in dem Moment? Das sind ja wirklich auch diejenigen, ich hatte die Situation im Intro auch so ein bisschen beschrieben, die Leute, die wirklich nur alleine mit ihrer Kamera durch die Gegend laufen, um einzelne Momente festzuhalten und auch da relativ selten dann in der Situation die Situation auflösen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, sondern das Foto machen und das Foto ist sozusagen das Dokument, der künstlerische Output dieser Sache, aber in der Regel ja sehr einsam, oder?
Ja, da muss man aufpassen bei dem, was du sagst, mit den Begrifflichkeiten. Weil durchaus, und es liegt mir fern, jetzt über andere zu sprechen, aber ich kann da über mich sprechen, weil ich ja durchaus auch jemand bin, der mit seiner Kamera durch die Straße läuft. Und da empfinde ich mich nicht als einsam. Ich bin alleine und man ist alleine unterwegs. Aber ich bin super achtsam und in dem Moment und gucke mir ganz genau an, was passiert und fühle mich alles andere als einsam. Ich bin mehr denn je bei mir. Und ich bin alleine, aber ich fühle mich gut dabei und bin komplett mit mir im Reinen und in dem Moment. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich da einsam fühlt. einsam ist ja auch, wie gesagt, ein subjektiver, vielleicht temporärer Zustand. Aber in dem Moment, nee. Ich kann aber auch schon sagen, dass man durchaus, um das jetzt nochmal von der Kamera nochmal zu entkoppeln, ich bin dann viel über den Weihnachtsmarkt gegangen, weil ich einfach unter Menschen sein wollte, als ich dich, ja, und das ist ja dann, kann man das ja auch mit der Kamera, man ist ja auch unter Menschen dann und das gibt ja einem ja auch den einen oder anderen vielleicht auch ein gutes Gefühl. Aber es ist durchaus subjektiv, aber ich muss für mich sagen, dass ich mich da überhaupt nicht einsam gefühlt habe, sondern besonders wach und achtsam und in dem Moment.
Ja, danke. Das hilft sehr, das Ganze nochmal einzuordnen, auch mir persönlich. Beschreib doch jetzt einmal das Projekt, was du ins Leben gerufen hast, Eigen.Ruhe beziehungsweise Eigen. Was ist die Geschichte dahinter? Was bezweckst du mit diesem Projekt?
Ja, es ist ein bisschen von ganz viel. Es ist zum einen eine Reise durch meine Heimatstadt, in der ich Menschen begegnen möchte, die ich spannend finde, die ich interessant finde. Und das Hauptziel dieses Projektes ist darzustellen, dass wahrscheinlich ein jeder von uns irgendwie mit dem Thema Einsamkeit auf irgendeine Art und Weise zu tun hatte. Der eine mehr, der andere weniger. Und dass es überhaupt nicht so ein Ding ist, darüber zu sprechen. Und das ist das, was ich am Anfang gemerkt habe, also in diesem Projekt unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Protagonistinnen und Protagonisten und ich habe gemerkt am Anfang, als ich auf die zugegangen bin, habe ich gesagt, ja, ich habe hier was vor, so ein Projekt und dann habe ich gesagt, ja, es geht um Einsamkeit. Also was? Ja, es geht um Einsamkeit. Ich habe das Wort immer so weggenuschelt, weil es einfach irgendwie, ja, ich hatte immer irgendwie vom Gefühl her Angst oder die Sorge, dass die Menschen dann sofort irgendwie zumachen. Und habe dann bei mir selber gemerkt, dass ich da auch irgendwie zumache. Und genau das ist, worum es geht. Dass man da einfach sagt, am Ende, dass ich mit diesem Projekt dem Ziel ein klitzekleines bisschen näher kommen möchte, dass ich sage, ja, ich bin einsam, ja, ja und, ich auch, komm, sprechen wir drüber. So, kein Problem. So. Und dass man einfach da diese Schambehaftung dahinter vielleicht so ein bisschen aufweichen kann und auch mal so differenzieren kann, was halt überhaupt einsam ist, dass es Menschen gibt, die auch gerne alleine sind, die einfach sagen, so ich gehe jetzt auf mein Segelboot und ziehe einmal um die Welt. Die müssen sich nicht unbedingt einsam fühlen. Oder es gibt Menschen, die gehen in ein Kloster und sind vielleicht traurig, wenn sie gar nicht so dieses Alleinempfinden haben, weil der Zeitgeist jetzt sagt, man muss ja präsent sein und irgendwie hier und da Medien konsumieren und so. Und ich habe gestern mit einer Person gesprochen, die hat 3 Kinder, Familie, ist total sozial gut eingebunden. Und die fand das so spannend, dass ich darüber gesprochen habe. Ich sage, boah, dann hat sie viel von sich erzählt. Und dann dachte ich, ja, das ist ja schon krass, dass du damit zu tun hast. Und sie dachte das von mir auch. Du bist auch nochmal mit unter Menschen und so, und das ist halt das, ne? Das ist halt total subjektiv und es können ganz viele empfinden oder auch nicht empfinden. Und da bin ich halt einfach gespannt, die Menschen in meiner Heimatstadt das so nachvollziehen können. Also ist Bochum quasi so meine, ich benutze jetzt ein Wort, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, meine Peer Group, kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Mein Forschungsfeld.
Ja. Du sprichst also mit Leuten, es gibt die Website, so eine Art Blog im Prinzip, wo auch die Geschichten zu lesen sind. Es gibt einen Instagram-Account, wo du das Ganze auch fotografisch begleitest. Und du machst das Projekt nicht alleine. Es gibt also jemanden, der die Geschichten schreibt, aber du bist für die Fotos verantwortlich. Was versuchst du für dieses Projekt in diesen Fotos darzustellen?
Ja, das ist halt ein schwieriges Unterfangen. Also wir haben ja ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und es ist, glaube ich, schwierig, mit einem schwierigen Thema die Leute mitzureißen und bei der Stange zu halten. Vor allem unter dem Aspekt, dass ich glaube, wir alle ein Problem haben, generell mit Aufmerksamkeitsökonomie und die Aufmerksamkeit bei einem Thema zu lassen. Deswegen geht es mir bei den Fotos, die ich mache, nicht so sehr darum, jemanden zu unterstellen, dass er einsam ist und angenommen, ich würde dich jetzt, David, fotografieren und ich setze dich jetzt überall dahin und der steht dann da einsam und dann kommen in die Tränen, wenn man sich das anguckt, sondern ich versuche halt auf meinen Bildern eher so die Menschen so darzustellen, wie ich sie als Persönlichkeit wahrnehme. Und mir ist es auch wichtig, dass man die Menschen kennenlernt und ihre Persönlichkeit kennenlernt und ihre Eigenschaften. Und das ist das, was mir gerade ganz, ganz viel gibt. Das ist so toll, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und von ihnen zu lernen und ihre Arten und Weisen, wie sie mit ihren mit unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen des Lebens umgehen. Aber dieses Thema Einsamkeit und alleine sein und Gemeinsamkeit ist halt immer so diese Konstante. Und die muss aber jetzt auf den Fotos nicht zwingend meiner Welt immer vorhanden sein, sondern im Text.
Ja, einen Protagonisten, den würde ich jetzt mal beispielhaft hier rausnehmen, das ist Agit. Agit ist Boxer aus Bochum, genauer gesagt aus Wattenscheid, glaube ich, ne?
Ja, es muss man aufpassen, in welchem Kontext man das jetzt so darstellt, aber ja.
Genau, Europameister im Schwergewichtsboxen. Und du hast ihn begleitet damals bei seinem Kampf und aber auch beim Training. Und es gibt bei Eigen.Ruhe gibt es diese Bilder, auf denen man ihn im Training sieht. Also da gibt es einmal das Foto, wo er intensiv sich an so einem Boxsack abarbeitet, wo er so einen sehr konzentrierten Blick hat auf den Sack. Die rechte Führhand ist in Kopfnähe, die linke Hand bearbeitet den Sack gerade und er trainiert. Man sieht den Schweiß in seinem Gesicht, man sieht ja auch die Anstrengung in seinem Gesicht. Und wenn man dann weiter in der Reihe guckt, ist er auf einem Spinningrad, glaube ich, ist das, wo er nach oben guckt. Ich sehe fast schon Erschöpfung in ihm. Er ist wirklich gefühlt mit der Kraft am Ende. Aber auf diesen beiden Bildern beispielsweise ist er ja auch alleine für sich. Das heißt also, da stelle ich mir dann auch die Frage, wie sehr ist zum Beispiel ein Boxer auch alleine oder vielleicht auch einsam, ne? Und was macht er in diesen Momenten mit sich aus? Diese Stunden um Stunden in der Trainingshalle. Natürlich hast du die Möglichkeit, mit deinem Trainer zu arbeiten. Du hast Sparringspartner. Du bist in einem Gym, wo es auch andere Leute um dich herum gibt. Aber in diesen Momenten ist er vielleicht auch in seinen Gedanken für sich alleine. Und hast du ihn da auch so empfunden, dass er da das irgendwie erzählt hat, wie das für ihn ist? Oder glaubst du, es ist in dem Fall keine Einsamkeit, sondern volle Konzentration einfach nur?
Ja, Agit ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Was mir in den Begegnungen mit ihm besonders bewusst, also mir sind zweierlei bewusst geworden. Einmal Sachen, die auf mein gewähltes Thema Einsamkeit einzahlen, aber auch gesellschaftliche Thematiken. Ich glaube, was man halt merkt, und da habe ich halt noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass halt Boxen ein Einzelsport ist, wo du wirklich auf dich gestellt bist. Und beim Fußball hast du dann noch deine 10 Kollegen, Kolleginnen, die dir den Arsch retten, wenn du mal über den Ball stolperst. Das hat der Agit nicht. Und dieser ganze Druck, und da steht ja auch ordentlich was auf dem Spiel, weil so im Boxen muss eine Null stehen, dann musst du den auch noch irgendwie bestenfalls K.O. schlagen und dann ist ganz viele, das ist ja auf kürzester Zeit und da ist, also ich habe da unfassbaren Druck wahrgenommen und der Agit, der, weiß nicht, der hat dann tagsüber hat er dann irgendwie versucht, Alltagssachen zu regeln. Es ist ja oft bei vielen Menschen, die aus Familien kommen, die einen Migrationshintergrund haben, die als Gastarbeiter damals nach Deutschland gekommen sind, dass dann halt auch, also bei Agit ist es so, dass die Eltern der deutschen Sprache nicht richtig gut Herr sind, gerade beim Behördendeutsch, dass er halt auch Behördenkram macht, dass er hier was macht, da was macht und abends dann nochmal die ganze Nacht bis spät im Gym ist und das finde ich schon anstrengend, wenn ich dann nachts irgendwie abends Netflix gucke, muss er dann da noch schwitzen, alles für dieses eine Ziel und dann kam halt diese Pandemie und hat ihm halt auf ganz vielen Ebenen da den Stecker gezogen und der große Traum ist irgendwie futsch und das stelle ich mir so, das war total spannend, dass der Agit da offen drüber gesprochen hat, über die Panik, über diesen ganzen Druck im Profisport, im Leistungssport und auch gesellschaftlicher Druck, was es heißt, sich nicht akzeptiert zu fühlen als jemand, der jetzt nicht so aussieht wie David und ich, sondern vielleicht eher kulturell der Stempel hat, ja, der kommt ja nicht von hier. Und da hat er ganz spannend erzählt, ganz spannend geschildert, was das für ihn heißt und wie er da eigentlich so drunter leidet und dass er sich gerade besonders behaupten muss und definieren muss, zum Beispiel durch Wertgegenstände und Statussymbole. Und das ist diese Hypothek, die er hat und wahrscheinlich viele Menschen, die nicht jetzt vom Aussehen her als Deutsche bezeichnet werden können. Das habe ich nicht immer so bewusst nachgedacht und das fand ich ganz spannend, was das alles so heißt.
Ich finde das super spannend, dass dieses Thema Einsamkeit oder beziehungsweise diese Gespräche, die du führst, dazu führen, dass, und ich glaube, du hattest es vorhin auch einmal so angedeutet, dass ganz viele Themen irgendwie zu tragen kommt und du dich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Themen in diesen Gesprächen mit den Leuten beschäftigst, ne? Also es ist nicht nur das Thema Einsamkeit und Alleinsein, sondern eben auch viele andere relevante gesellschaftliche Themen, die dann rauskommen, oder?
Ja, das ist total. Also wir führen halt ein Gespräch. Ich habe mich mit einem unterhalten, der hatte einen afrikanischen kulturellen Hintergrund und der kam nach Deutschland und konnte die Sprache nicht. Und es ist auch etwas, über das ich noch nie drüber nachgedacht habe. Der hat in der Gastronomie gearbeitet und kam dann nicht damit zurecht mit diesen ganzen Sonderwünschen, die wir Gäste immer haben. So, jetzt mach mal bitte so und mach mal bitte hier. Und weil er die Sprache halt nicht konnte, der konnte es nicht aufschreiben. Und dann hat er mit einem in der Küche so einen Deal gehabt, dass er ihm sagt, was er möchte. Und er hat es dann halt immer aufgeschrieben, aber er musste für jede Bestellung mit einem Bier bezahlen. Und dann hat er irgendwann gesagt, weil es ihm zu teuer wurde, nee, so, ich muss jetzt Deutsch lernen. So, aber das ist ja etwas, da denken wir wahrscheinlich nicht drüber nach, dass die andere Seite da vielleicht echt richtig struggelt. Oder was es zum Beispiel heißt, das passt jetzt zum Thema, aber unsere letzte Protagonistin ist die Uschi. Und Uschi hat viel darüber erzählt, was es eigentlich heißt, wenn man Konflikte nicht gelöst hat und die mitnimmt und vielleicht auch mit aufs Sterbebett und nicht mit sich im Reinen ist und mit seiner Welt. Und das ist so über ganz viele Sachen einmal drüber nachzudenken. Das ist, wir haben mit einer Protagonistin gesprochen, die hat nebenbei erzählt, wie wichtig es ist, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht für dem Gegenüber nicht so schön sind und dass man da trotzdem die Pflicht hat, die mitzuteilen. Und man kann aus allem ganz viel lernen und das ist das Schöne und das, was mir unfassbar viel Spaß macht, auch mal Menschen kennenzulernen. Ein Protagonist, das hatte ich ja gerade angedeutet, den kenne ich halt nur, weil er mir jetzt platt gesagt den Kaffee da hinstellt und ich das bezahle und wir dann halt unseren kurzen Smalltalk haben. Aber, oder eine, die Uschi, meine Hundetrainerin, aber die als Menschen mal kennenzulernen, das ist so toll, das macht so viel Spaß. Und man sieht die Menschen ganz anders und es ist einfach total herrlich und erfrischend, wenn man einfach mal mit den Menschen ins Gespräch geht und einfach mal zuhört, auch wenn es schwierig ist für uns.
Glaubst du, und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ist das auch irgendwie eine kleine Therapie für dich?
Ja, es ist ja so die Frage, und das möchte ich nicht, dass es so rüberkommt wie jemand, der ist dann irgendwie auf so einem Selbstfindungstrip. Und aber ich glaube, so letztendlich alles, was man macht, ist ja am Ende für einen selbst. So hat, möchte ich die Uschi zitieren, die unsere letzte Protagonistin, die darüber gesprochen hat, wie toll es ihr geht, wenn sie anderen hilft, dass sie ja eigentlich dadurch sich selber hilft. Und ich glaube, so für mich war das Fotografieren immer schon eine Art von Therapie, weil ich einfach achtsam bin, weil ich bewusst bin, weil ich mir Zeit nehme, weil ich Sachen geduldig mache und ich entwickle mich gerade bei diesem ganzen Projekt auf so vielen Ebenen weiter, weil ich ja auch Verantwortung übernehme, weil ich das Ganze ja auch irgendwie, weil ich ja Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite und mir jetzt auch Sachen überlegen muss und Und wahrscheinlich am Ende auch mit Menschen zu tun habe, die und ich jetzt nicht zu Hause dieses Einsamkeitsgefühl erlebe. Vielleicht ist es auch eine Art von Davonrennen, weil man sich ja mit was anderem beschäftigt und nicht mit seiner Einsamkeit. Also man kann es unterschiedlich auslegen, was man da gerade macht. Aber Fakt ist, so, ich habe für mich irgendwann den Punkt gehabt und gesagt, ich hatte, als es mir richtig bescheiden ging letztes Jahr und ich mich wirklich richtig einsam gefühlt habe, habe ich immer gewünscht, dass da jemand kommt und sagt, komm Tim, ich nehme dich jetzt an der Hand, wir machen das jetzt zusammen, ich helfe dir. Und derjenige oder diejenige kam nicht, wobei in der Retrospektive da schon einige waren. Ich habe es halt nur nicht so gesehen, weil ich mir was anderes gewünscht habe. Aber ich habe für mich bewusst festgestellt, dass ich derjenige sein muss, der mir die Hand gibt. Und das ist jetzt das, wie ich das mache. Und das gibt mir viel. Und ich glaube, da können die, das hat die Möglichkeit, auch anderen viel zu geben. Ich denke, bei allem, was man so macht für sich, kann man immer irgendwas Therapeutisches sehen für einen selbst, glaube ich.
Ey, ich finde das klasse, wie du das beschreibst. Und ich interpretiere jetzt in dich hinein, und das sollte man ja eigentlich nicht machen, aber vielleicht, ich empfinde es so, dass es dir hilft, und empfinde dabei, wenn ich daran denke, dass es dir hilft, Freude und freue mich auf das, was kommt. Das hatte ich dir jetzt auch an verschiedener Stelle schon häufiger mal gesagt. Was erwarten denn die Leute, die sich jetzt Eigen.Ruhe am Blog angucken oder den Instagram-Kanal? Wo führt sozusagen das Ziel hin? Du willst am Ende ein Buch daraus machen, oder?
Ja, wir halten uns das jetzt erstmal offen, was wir da genau draus machen. Wir wollen uns das jetzt erstmal angucken, wie generell die Leute das Thema aufgreifen, wie man da am Ball bleibt. Ich habe das Thema ja eingeleitet, indem ich ein Video veröffentlicht habe, in dem ich so meine Empfindungen und meine Gefühle und meine Erfahrungen zum Thema Einsamkeit versucht habe darzustellen.
Hey, ich bin Tim und ich bin einsam, oder bin ich eher alleine? Gibt es da überhaupt einen Unterschied, und wie kann es sein, dass ich mich einsam fühle, obwohl ich doch so viele Freunde habe? Habe ich eigentlich viele Freunde oder sind es eher Bekannte, und wieso ist das beklemmende Gefühl auch dann da, wenn ich auf einer Party unter ganz vielen Menschen bin? Wieso schäme ich mich eigentlich, wenn ich alleine essen gehe und mache mir Gedanken darüber, was die Leute am Nachbartisch wohl von mir halten? Hast du dir auch schon mal solche Fragen gestellt? Einsamkeit lässt sich schwer messen, und gerade bei jüngeren Menschen ist es weniger gut erforscht. In den Medien ist immer öfter die Rede von der Volkskrankheit Einsamkeit. Während der Corona-Pandemie hat wahrscheinlich jeder von uns über das Thema mal nachgedacht. Es trifft nicht nur alte Menschen, sondern auch gerade viele Junge. Dieses Phänomen macht vor keinem Halt. Auch vor uns Männern nicht. Nur fällt es uns besonders schwer, darüber zu reden, denn leider steht uns der eigene Stolz oft selbst im Wege.
Und ich auch schnell festgestellt habe, dass ich vorher meiner Mutter davon hätte Bescheid sagen sollen, dass ich das Video mache. Die hat mich dann nämlich abends panisch angerufen, und dann musste ich das für sie erstmal einordnen, und habe auch auf dieses Video sehr viel Feedback gekriegt, vieles auf einer öffentlichen Art und Weise, vieles aber auch so hintenrum, und manche Stellen, wo ich es vielleicht erwartet habe, gar nicht. Und das hat ja schon ganz viel Spannendes gezeigt. Und jetzt ist das Projekt halt, geht es halt darum, diese Sachen oder diese Empfindung und diese Dinge, die ich da glaube, gerade so wahrzunehmen, irgendwie zu vertiefen und so ein bisschen zu abzugleichen. Und die Leute, die unserem Projekt Eigen folgen, haben die Möglichkeit, sich mit dem Thema Einsamkeit auseinanderzusetzen, können erfahren, wie die einzelnen Individuen damit umgehen, mit ihren Erfahrungen, und was sie für Strategien entwickeln, wie sie mit diesem Empfinden umgehen, sei es Tagebuch schreiben, sei es sich Zweckgemeinschaften oder wie man das jetzt nennt, Schicksalsgemeinschaften zu suchen, oder sei es sein Heil im Alkohol oder im Todarbeiten zu finden. Es gibt halt unterschiedliche, die Leute haben unterschiedliche Strategien, ganz viele haben Vermeidungsstrategien. Es ist ganz spannend, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht alleine sein können. In dem Video spreche ich davon, da gibt es auch einen Begriff für, den habe ich jetzt leider nicht parat,
dieses alleine mal essen gehen oder ins Konzert gehen, dass man sich dafür schämt. Weil es könnte ja sein, dass die Leute denken, guck mal, der hat keine Freunde, was ist denn das für ein Vogel? Und einfach so da mal ein bisschen drüber nachdenken und die Gedanken dazu mal zuzulassen. Aber, und das ist mir als Bochumer ganz wichtig, dass man auch ein bisschen über die tollen Menschen in meiner Heimatstadt lernt. Wobei ich halt auch sagen muss, dass in jeder Stadt es Menschen gibt, die einsam sind und dass es jetzt kein Bochum-Phänomen ist. Aber ich trotzdem schön finde, wenn man darüber die Bochumerinnen und Bochumer ein bisschen kennenlernen kann.
Es führen auch so ganz viele Dinge irgendwie wie so ein Spinnennetz oder wie so ein Strang irgendwie zusammen. Ich habe damals für die Kommunikationsfirma, in der ich gearbeitet habe, da habe ich eine App konzipiert, in der Leute sich beim Pendeln kennenlernen können. Ich bin viel Pendler auch und habe festgestellt, dass viele Menschen morgens in den Zug einsteigen und ihre Kopfhörer aufsetzen oder ihre AirPods drin haben, sich irgendwie Netflix angucken oder mit dem Handy beschäftigt sind, aber gefühlt unterhält sich niemand mehr. Also jeder ist sozusagen auf der Fahrt für sich alleine von A nach B. Und ich habe damals das als sehr, sagt man da asozial? Das asozial ist, glaube ich, anders.
Per Definition ist es ja nicht sozial. Also
ja, keine Ahnung. Aber ich habe es auf jeden Fall so empfunden, dass ich gedacht habe, warum spricht denn niemand mehr miteinander? Und jetzt kann man natürlich sagen, früher haben die Leute anstatt am Handy gesessen, ein Buch gelesen oder die Zeitung gelesen und waren dann so für sich irgendwie alleine. Aber ich hatte dann die Idee, da eine App zu konzipieren, in der man beispielsweise morgens in Zug eincheckt, virtuell in der App und sagt so, ich bin im RE1 in Abteil 5 und dann hat man so ein Profil, in dem Profil sind dann verschiedene Interessensgebiete und dort kann man dann wie so eine Art Tinder Leute kennenlernen. Jetzt habe ich bei der Recherche zu diesem Podcast festgestellt, dass es ja eine App gibt, die heißt Bumble BFF. Meetup und Co. Über diese App findest du neue Freunde. Was ist dein Gedanke, wenn du das hörst? Weil viele Menschen, auch jüngere Menschen, ziehen beispielsweise ja zum Studieren in große Städte und so und sind dort im Zweifelsfall in den ersten Wochen und Monaten auch fernab ihrer Freunde vielleicht mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert. Was sagst du zu so einer App und zu dieser Idee?
Naja, zum einen habe ich für mich festgestellt im letzten Jahr, dass, so ich bin jetzt 36, dass man ab einem gewissen Alter halt auch mit sich selbst beschäftigt ist. Das heißt, man ist in Familien, man hat seinen festen Freundeskreis, man ist beruflich involviert und ich glaube, dass 30 die Menschen halt einfach auch nicht mehr so offen für neue Bekanntschaften sind, weil am Ende irgendwie, ich glaube, man hat keine Zeit mehr. Man ist so gefangen in seiner eigenen Welt und das ist ja auch gut und richtig. Und ich glaube, über 30 ist es schwierig, neue Menschen kennenzulernen. Und wahrscheinlich ist es auch vielleicht, wenn man jetzt zum Studieren in eine neue Stadt kommt, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber vielleicht ist es da ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, was immer wichtig ist, also ich würde mich jetzt von mir aus nicht trauen, irgendwo hinzugehen und sagen, hey, ich bin der Tim, möchtest du mein Freund sein? So, und ich glaube, es ist einfacher, wenn man irgendein verbindendes Element hat. So habe ich zum Beispiel die Bekanntschaften und die Freundschaften und die Beziehungen, die länger anhalten, auf unterschiedlichen Ebenen, da drin gefunden, indem ich etwas gemeinsam mit denen erlebt habe oder erarbeitet habe. Die meisten Sachen sind bei mir aus der Fotografie entstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Studium, wenn man sagt, man studiert gemeinsam, dass man da zusammenkommt über das gemeinsame Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass so Orte wie Volkshochschule oder Ähnliches, dass das analog Orte sind, wo man gut zusammenkommt über gemeinsame Interessen. Und da muss jetzt keiner sagen, so ich bin jetzt hier einsam und ich suche eigentlich einen Freund. Und was du beschreibst, diese Thematik per App ist ja letzten Endes genau dasselbe wie beim Dating. Ist ja nichts anderes, nur die Intention dahinter ist eine andere. Und wenn's hilft, warum nicht? Schade ist einfach, wenn man von vornherein sagt, ne, das ist nichts für mich, dann ist schon schlecht. Ne? Man muss den Sachen eine Chance geben. Und ich glaube, und das habe ich jetzt auch durch mein Projekt gelernt von einem unserer Protagonisten, man kann aus allem, was man macht, was ziehen.
und man kann aus allem das Beste draus machen, wenn man da offen für ist. Und deswegen möchte ich jetzt sagen, wenn man offen für eine App ist, dann kann man da bestimmt gewinnen durch. Wenn man nicht offen für ist, dann hat man eh schon verloren.
Ja. Einen Protagonisten, den haben wir gemeinsam besucht damals. Ich weiß nicht, ob du jetzt darüber sprechen möchtest, weil er noch nicht veröffentlicht wurde. Aber das war für mich auch eine spannende Situation, weil ich davon noch nie gehört hatte. Du hattest mir das damals erzählt und wir haben dann einen Hausbesitzer besucht. Mhm. Wie hast du das empfunden für dich und war das im Vergleich zu den anderen Protagonisten, die du bisher getroffen hast, anders einsam?
Das war für mich dahingehend wichtig, weil das die erste Person war, die ich wirklich getroffen habe für das Projekt. Aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht genau, ich kann schon sagen wie, aber besetzte Häuser haben eine sehr große Anziehungskraft auf mich. Erstmal anfänglich habe ich da so ein bisschen Angst vor gehabt, weil ich das irgendwie, das ist unheimlich und habe dann so Bilder im Kopf oder fliegt gleich was aus dem Fenster und da muss ich aufpassen und da kann ich nicht rein oder da darf ich nicht rein und es war sehr, sehr schwierig für mich, also so, ich war unsicher. Und dann war vor ein paar Jahren bei mir in der Nähe ein besetztes Haus und irgendwie, ich hatte so das Bedürfnis, mich damit auseinanderzusetzen und war ein paar Mal da und ich fand es schön und ich habe es als so eine Art Refugium wahrgenommen für Menschen, die vielleicht irgendwie so gerade nicht so wissen, wohin. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das fand ich unheimlich toll und fand es auch schön, wie da eine eigene Welt entsteht. Und deswegen mit dem Hintergedanken und da in meiner Nachbarschaft dann jetzt im letzten Jahr wieder ein Haus besetzt wurde und das Projekt war für mich auch ein Bedürfnis, da wieder ab und zu mal vorbeizuschauen. Und ich hatte das Glück, dass der Protagonist für das Projekt sich auch an mich erinnert hat und meine Fotos schön fand. So kamen wir gut ins Gespräch und ich weiß noch, wie ich da hingegangen bin. Da habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? So, ich habe jetzt, weiß ich noch, da hatte ich eine Fred Perry, da kannst du ja nicht da hingehen, dann bist du ja hier der Kapitalist. Und dann wollte ich erst irgendwie, da habe ich überlegt, ja, bringst jetzt eine Flasche Wein vorbei, so irgendwie als Gastgeschenk, als ich da mal mich mit denen getroffen habe, weil ich da eine Fotostrecke mache. Dann dachte ich, kannst ja nicht machen, so Wein. Und bringst
da sind wir aber wieder super schnell bei deinen Gedanken, ne?
Ja, aber das ist ja das. Und das letzten Endes bei diesem ganzen Projekt gilt es ja auch darum, Vorurteile abzubauen. Und da sind ja auch Vorurteile. Und irgendwie, so, ich denke, dass bei manchen Menschen, ich weiß nicht, ob ich es immer habe, bis ich mal genau drüber nachdenke, aber ich glaube schon, dass ich so ein latentes Schubladendenken habe, dass ich von manchen Menschen eine gewisse Vorstellung habe, wie die so sind. Und bei manchen Sachen bin ich dann besonders vorsichtig, weil ich auch die Menschen halt irgendwie, denen ich vor den Kopf stoßen möchte. Und ich weiß, bei dieser Hausbesetzergeschichte habe ich mir so viele Gedanken zu gemacht. Ja, dann machst du jetzt so und dann machst du hier. Und das, was ich gerade so beschrieben habe. Und am Ende kommt eh immer alles. Das ist ja das Schöne. Und die waren so unfassbar herzlich und toll. Und unser Protagonist ist, ich habe den so in mein Herz geschlossen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch. Unfassbar reflektiert, sehr geduldig, total mit sich im Reinen. Und ich habe so viel von diesem Menschen, der deutlich jünger ist als ich, aber geistig auf so vielen Ebenen deutlich weiter, so viel von mir mitgenommen, für mich mitgenommen. Und ich freue mich, das Interview veröffentlichen zu dürfen. Wir haben echt richtig coole Fotos gemacht und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und hätte ich damals, weil ich diese Angst irgendwie hatte vor dem besetzten Haus und diese komischen Vorstellungen, dass ich da irgendwie geteert und gefedert werde, wenn ich da mit meinem Auto davor fahre oder sonst was, weiß ich, hätte ich da nicht drauf eingelassen, wären mir diese ganz tollen und schönen Erfahrungen halt abhanden gekommen. Und das allein deswegen war es schon wieder gut, das gemacht zu haben.
Wie hast du ihn, wir sehen die Fotos ja noch nicht, wir verlinken sie dann, wenn du sie veröffentlichst, aber wie hast du ihn in Szene gesetzt? Also wie hast du ihn dort porträtiert?
Die Schwierigkeit bei dem Protagonisten ist, dass ja er durchaus jemand ist, der politisch aktiv ist, der sich sehr proaktiv auf einem friedlichen Wege dafür einsetzt, gegen Rechtsradikalismus vorzugehen und da sehr große Fronten entstehen und entstanden und das war mir in der Form gar nicht so bewusst, wie viel da im Hintergrund an Konflikten entstehen. Tatsächlich am Tag unseres Interviews wurde der Protagonist und die Gruppe im Haus überfallen mit einer Schusswaffe. Und da musste ich dann für mich eingestehen, dass wenn die Leute sagen, ich möchte nicht erkannt werden, dass das wahrscheinlich auch dann einen Grund hat. Und nur weil ich denke, dass es ein bisschen übertrieben ist, dass das vielleicht dass einen Grund hat. Und das war bei den Fotos die große Herausforderung, dass irgendwie damit halt zu spielen auf den Fotos, dass sie spannend sind und dass man vielleicht immer ab und zu mal was erahnen kann, aber doch nichts, was den jungen Herrn identifizieren könnte, um ihn halt nicht in Gefahr zu bringen.
Ja, bin gespannt, freue mich drauf. Jetzt steht ja eine Ausstellung in den Startlöchern in den kommenden Tagen. Magst du mal was darüber erzählen? Weil eingehend, vielleicht greifen wir es von der Seite auf, du hast ja eingehend gesagt, dass viele Bilder, die du machst, das Thema Einsamkeit per se irgendwie besetzen oder du auf jeden Fall das Thema Einsamkeit dort siehst. Wir haben in Episode 47 mal Fotos auch von dir besprochen, von deinem geliebten Unicenter. Hört euch die Episode gerne an. Und das sind zum Beispiel auch Fotos, wo der Wandel des Unicenters zu sehen ist. Auf den Fotos ist, glaube ich, aber nicht einmal irgendwie ein Mensch zu sehen. Das Hauptmotiv der Ausstellung ist auch an der Uni, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und dort, ich beschreibe das mal eben, wir sehen viele Linien, Architektur, viel Beton, was per se beim Unicenter oder an der Uni auch nichts Spezielles oder Besonderes ist. Wir sehen rechts ein paar Stützen, wir sehen das zentrale Element, ein Treppenaufstieg, es sind nicht viele Treppen, aber so sehr breit und irgendwie 8-9 Stufen. Davor ist auf einem so kleinen Kinderfahrrad, so einem kleinen Pucki-Fahrrad ein Junge, schätze ich, mit Helm, als einzelne Person und als einzige Person auf diesem ganzen Foto vor diesen ganzen Gebäuden. Links sieht man noch ein Gebäude, ich weiß gar nicht, ob das die Bibliothek ist, da steht Buch und UM muss man nur erahnen, ist, glaube ich, nicht zu sehen. Genau, das ist das Leitmotiv der Ausstellung. Was für Fotos können wir dort sehen und ja, was hat dieses Foto dafür prädestiniert gemacht, dass es das Leitbild zur Ausstellung ist?
Naja, das Foto, da hast du, was man auf der kleinen Ansicht wahrscheinlich nicht so gut erkennt, da ist ja noch ein entscheidendes Element, was ich ganz spannend finde, hinter einem Pfeiler sitzen ein paar Personen, wo diese kleine Person so ein bisschen rüber guckt und sagt, hey, hier ist ein Hindernis, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Hilfe.
Ja,
und das finde ich halt spannend, dass die kleine Person, die da alleine ist, einsam auf weiter Flur, irgendwie auch Hilfe von der Gruppe, von der Gemeinschaft braucht. Und ich finde, das hat für mich ganz viel hergemacht, dieses Bild. Und da kann man ganz viel reininterpretieren. Und ich fand die Situation, als ich sie erlebt habe, schön. Also schön, bildlich schön. Und die meisten Fotos, die dort entstanden sind, sind halt dadurch entstanden, dass ich vor diesem Einsamkeitsgefühl weggelaufen bin und durch Bochum gelaufen bin. Und ich denke, dadurch, dass ich dann tendenziell ja eher in einer melancholischen Verfassung war, sind es halt auch hauptsächlich dann Motive, die auf das Thema Einsamkeit einzahlen. Und es gibt einen amerikanischen Maler, der heißt Edward Hopper. Man nennt ihn auch den Maler der Einsamkeit. Der hat auch ein ganz bekanntes Bild gemalt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das zeigt zwei Personen, wie sie in einer Bar sitzen. Das ist oft ein Bild, was auch schnell in so Diners hängt und es ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsbilder. Und das Spannende ist bei den Motiven von Edward Hopper, dass man bei den Personen immer oft denken könnte, ach, was sind das denn für einsame Menschen und oh Gott, aber man kann das auch anders sehen. Vielleicht sind sie auch gerade einfach im Moment und achtsam und das ist spannend und ich hoffe, und das ist so der Wunsch, dass man bei der Ausstellung, die ich mache, ähnlich an die Bilder hineingeht, herangeht und sich die bewusst anguckt und guckt, wie wirkt das Bild gerade auf mich und wie wirken die zu sehenden Protagonisten oder die nicht zu sehenden Protagonisten auf einen und einfach mal die Szenerie auf einen wirken lässt, um einfach mit diesem ganzen Vorhaben die Menschen halt dazu zu bewegen, über das Thema Einsamkeit und Alleine sein mal nachzudenken und vielleicht auch mal offen zu sein für Leute, die Signale senden oder man selbst Signale sendet und mal auch in sich selbst reinhört und einfach achtsam da ist und vielleicht wieder einen kleinen Baustein dafür beiträgt, dass dieses Tabu ein bisschen aufgeweicht wird, diese Schambehaftung.
Wo und wann gibt es diese Ausstellung zu sehen?
Die Ausstellung ist zu sehen in einem Laden, der heißt Rub Them, ist in der Bochumer Innenstadt. Es ist ein Sneaker-Klamotten-Geschäft, das der Philipp betreibt. Und Philipp war so freundlich und hat gesagt, Tim, komm mal ran, du darfst hier ein paar deiner Fotos aufhängen. Und die hängen dort vom 11. August bis zum 2. September und sind täglich außer sonntags zu sehen. Und ich freue mich über jeden, der Lust hat, vorbeizuschauen.
Du machst auch natürlich eine Ausstellungseröffnung.
Genau.
Sozusagen. Wenn du jetzt an die Ausstellungseröffnung denkst und du denkst an diesen einen Moment im Ruhrstadion, wo du unter vielen Leuten einsam warst, hast du das Gefühl, dass das wieder passieren könnte?
Naja, also das, es gibt ja so einen Begriff, der heißt Self-Fulfilling Prophecy und die Sachen, die man erwartet, die kommen in der Regel auch. Ich habe das große Glück mit meinem Verein, dass ich ja ähnlich historische Erlebnisse danach ja auch schon zweimal erleben durfte durch unseren Klassenerhalt. Zum einen, als wir diesen komischen Nachbarschaftsverein aus dem eigenen Stadion geschossen haben. Und da muss ich sagen, da habe ich einen ganz schönen Abend gehabt und bin zufrieden ins Bett gegangen und auch später. Und auch wenn meine damalige Freundin immer sagte, ich hätte eine relativ niedrige Lernkurve in dem Punkt, habe ich schon das Gefühl, dass ich mein Erwartungshaushalt dahingehend lege, dass ich mich da jetzt nicht groß einsam fühle. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mir ganz viele Aufgaben stelle und Erwartungen und Ziele an mich, an denen ich auch wieder scheitern werde. Da muss ich halt einen guten Umgang mitfinden an dem Abend, der für mich ganz besonders werden wird.
Die Leute, die Eigen.Ruhe lesen werden oder den Instagram-Kanal sich anschauen, bietest du auch an, dass sich Leute dann bei dir melden können und ihre Geschichte erzählen? Oder glaubst du, dass du erstmal mit dem Konstrukt jetzt arbeitest, mit den Protagonisten, die du dir rausgesucht hast?
Also es ist tatsächlich wirklich unfassbar spannend, das hatte ich ja gerade schon mal gedacht, welche Leute öffentlich dazu ein Feedback geben, welche eher versuchen, einen anonymisierteren Weg per E-Mail oder es ist jetzt auch spannend, wie viele Leute mich im Nachgang ansprechen. Ich bin durchaus offen, auf jeden Menschen irgendwie zuzuhören und eine Empfehlung zu geben und darüber in Austausch zu gehen. Aber ich bin ja keine gelernte therapeutische Kraft und wir haben auf unserer Seite Anlaufstellen, wo man hingehen kann und wie man mit diesen Empfindungen umgehen kann. Und aber tendenziell ist jeder Mensch herzlich eingeladen, sich in irgendeiner Art und Weise zu öffnen. Und dann bin ich der Letzte, der da jetzt sagt, nee, da habe ich nichts mit zu tun. Das, ich glaube, das ist ein erster Schritt und ein erster guter Schritt und das ist sehr, sehr viel wert und so ein mutiger Schritt, sich zu öffnen zu einem so tabuisierten Thema, das sollte sich auszahlen, finde ich.
Ja, absolut. Also macht es so, wie Tim sagt und ja, wir haben ja gesagt, wir packen auch ein paar Links in die Shownotes. Tim, vielen lieben Dank, dass du über dein Projekt gesprochen hast und das auch angestoßen hast. Ich kann nur noch mal sagen, wenn ihr das ähnlich empfindet und wie gesagt, das ist ein subjektives Empfinden, dann checkt mal Eigen.Ruhe, guckt euch den Instagram-Account an von Tim und den Instagram-Kanal Eigen.Bochum. Gebt Tim gerne Feedback und ja, und lasst auch gerne uns ein bisschen Feedback da, wenn ihr mal erzählen wollt, wie ihr diese Episode fandet. Es war eine etwas andere Herangehensweise heute, aber uns war es wichtig, dass wir auch dieses Thema mal beleuchten. Und es ist ja auch ein Teil der Fotografie und es wird fotografisch umgesetzt. Und schaut euch die Ausstellung an von Tim, 11. August bis 2. September hier in Bochum. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Und ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns zuhört. Bis zur nächsten Episode. Ciao.